Tasting Notes, also Informationen darüber, wie der Whisky schmecken soll, landen immer häufiger auf den Labels von Whiskyflaschen. Also da geht es um süße Vanille, saftige Äpfel oder intensive Raucharomen. Diese Tasting Notes auf der Flasche sollen helfen, den Whisky zu verkaufen. Andere Hersteller wählen zum Verkauf hingegen einen anderen Weg und gestalten ihr Label mit mehr Zurückhaltung. Andere mit viel Ästhetik und wieder andere bedienen sich aber auch Sexismus und historisch fragwürdigen Symbolen. Whisky-Labels haben sich in den letzten 10 Jahren wirklich verändert. Dabei haben sich die rechtlichen Vorgaben hierfür kaum geändert. Geändert hat sich aber die Nachfrage und somit entstand ein höherer Konkurrenzdruck für Destillerien und Importeure. Man muss auffallen. David Christopher Schlierenkämper ist Künstler und hat dies für seine neuen Whiskys auf eine elegante Art gelöst. Wie Whisky-Labels deinen Kauf beeinflussen und wie man richtig schöne Labels entwirft, das erfährst du in dieser Episode. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Rund 18.000 Whisky-Fans sind bereits dabei. Wovon ich spreche, ist unser Weekly Whisky Update, also unser Newsletter für Whisky-Fans wie dich. Damit bekommst du einmal pro Woche alles, was du über Whisky wissen musst. Also die spannendsten Neuerscheinungen, Kauftipps und Infografiken. So erfährst du, was sich lohnt zu kaufen und was eher vermieden werden sollte. Mit dem Weekly Whisky Update bleibst du daher stets auf dem Laufenden, was in der Szene gerade passiert. Und das Beste? Das Weekly Whisky Update ist für dich kostenfrei. Also geh einfach auf www.eiferspirits.com/podcast. Trage dich ins Weekly Whisky Update ein und schon bist du Teil einer großen Community. Lieber David, gibt es aktuell ein Projekt, also ein Kunstprojekt, an dem du arbeitest, also irgendeine bestimmte Destillerie?
Ja, aktuell arbeite ich an einem Projekt, da ich male die Bowmore Distillery mit Öl auf Leinwand und ich male noch eine Serie von 9 Bildern. Da kann ich nur nicht ganz so viel darüber verraten, weil ich gar nicht weiß, ob der Kunde das überhaupt möchte. Da geht es um 9 Bilder, wie der Whisky in alten Zeiten produziert wurde. Sprich von der Gerste, wie die Bauern auf dem Feld stehen und die Gerste absensen, sag ich mal, abernten bis hin zur Destillation.
Hast du da eine Vorlage oder wenn du sagst, so aus alten Zeiten, wie muss man sich das vorstellen, wie malst du das dann?
Ja, da suche ich mir natürlich ein paar Vorlagen raus im Internet und dann, also ohne diese Computertechnologie, das muss man sich so vorstellen, dass dann noch in der Meshtan quasi von Hand gerührt wurde, dass das nicht so vollends, ich sag mal, technologisiert war und dass man dann auch, dass dann noch ein Pferd, also mit Pferdekraft da noch, ich sag mal, da der Rühr, ja, das Rührgerät dann so halt in Bewegung gesetzt wurde, das ist alles, ja, ich sag mal, ein bisschen komplizierter und das muss ich mir alles aus mehreren Bildern, die ich mir raussuche, zusammenbauen und daraus male ich dann eine Serie von 9 Bildern, die dann quasi in einer Reihe zeigen, von der Gerste bis letztendlich zum fertigen Produkt, was man im Glas hat, die Hersteller.
Aber dein Schwerpunkt sind Destillerie-Panoramabilder, oder?
Auf der einen Seite schon, ja, ich male schwerpunktmäßig Brennereien, die natürlich malerisch irgendwie was hergeben, ne? Ich würde sagen, im Englischen sagt man dazu, glaube ich, picturesque. Das muss schön aussehen und da eignen sich nicht alle Brennereien, aber das ist so der Schwerpunkt. Aber ich mache auch ganz gerne halt so witzige Sachen, so wie diese Nosferatu-Serie, dass ich einfach versuche, irgendwelche Figuren aus der Öffentlichkeit, die ich benutzen darf, weil die schon so alt sind, als Beispiel jetzt irgendwelche alten Sachen, wo noch keine Rechte mehr drauf sind, dass ich die damit einbaue. So wie jetzt beispielsweise Nosferatu.
Und als Künstler siehst du jetzt eine Destillerie, beziehungsweise musst die Destillerie aus einem anderen Blickwinkel sehen, als jetzt der normale Whisky-Fan das macht. Also ich meine, ja, wenn ich jetzt auch mal mich anschaue, ich würde in erster Linie zur Destillerie fahren wegen den Whiskys. Wie findest du dann eigentlich einen guten Ort, von dem aus sich die Brennerei gut malen lässt? Weil ich kann mir das wirklich schwierig vorstellen, ja, die Brennerei so aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten, wo du sagst, okay, das sieht jetzt nicht nur schön aus, sondern das lässt sich auch gut malen.
Also zum einen kann ich die Brennerei ja nicht direkt vor Ort abmalen, weil ich da einfach nicht die Zeit für habe. Da müsste ich mich ja 2 Wochen oder 3 Wochen mit einer Feldstaffelei dorthin stellen und auf gutes Wetter hoffen, was ja in Schottland nicht immer gegeben ist. Und deswegen mache ich Fotos Und zu deiner Frage, das ist so, dass es halt bestimmte Brennereien gibt, die einfach nicht wirklich was hergeben. Das sind eigentlich dann auch, ja, sag mal, Alkoholfabriken, die vielleicht nur aus meiner Sicht, ich weiß es nicht, einfach nicht wirklich schön sind. Das sieht eher aus wie eine Fabrik. Also ein Beispiel hätte ich vielleicht, in Inchgava zum Beispiel, in der Nähe von Bucky, da war ich mal oben. Ich mag die Whiskys von denen total gerne, aber die haben sogar eine Pagode, aber das war es auch schon. Der Rest ist tatsächlich, es sieht eigentlich aus wie eine Fabrik. Da stehen eine Menge LKWs, da sieht man zwar ein Silo, aber drumherum ist auch nicht viel, weder Berge noch Wälder, noch eine Küste. Also für mich ist das Kriterium eigentlich, wie sieht nicht nur die Brennerei aus, sondern was findet sich auch noch im Hintergrund? Und da gibt es ein schönes Beispiel, zum Beispiel Bal Blair, hat nicht jeder auf dem Schirm. Die steht eigentlich total schön gelegen. Die kann man als Wintermotiv, als auch als Sommermotiv malen. Oder Dalwhinnie zum Beispiel, die liegt in so einem Tal und ist umgeben von Bergen. Und im Sommer sind die so ein bisschen lila mit den Disteln und mit den Pflanzen. Also das kann man schon wirklich schön malen.
Wie muss denn so ein Foto, weil wenn du sagst, du malst es vom Foto ab, gibt es da bestimmte Winkel, dass du sagst, diese Distanz zum Beispiel eignet sich sehr gut oder direkt vom Hof aus, die Destillerie. Also gibt es da so Punkte, wo du sagst, das muss das Bild, also entweder vor Ort oder das Foto, erfüllen, dass man sagt, okay, das eignet sich jetzt für ein Gemälde, also das wird vielleicht ein Kunstwerk, dass sich die Leute auch ins Whiskyzimmer hängen.
Ja, genau. Da gehe ich nach mehreren Kriterien vor. Zum einen ist es immer schön, wenn die Brennerei eine typische Pagode hat, diese schönen Pagodendächer, die ursprünglich aus dem asiatischen Raum kommen, diese Sachen, die man auch auf den Straßenschildern erkennt in Schottland, das ist der Wegweiser zu einer Brennerei. Das, finde ich, ist immer ein schönes Zeichen. Habe ich ja auch in meinem Logo eingebaut, so ein Pagodendach. Und das finde ich immer gut, wenn das mit drauf ist auf dem Bild. Aber jetzt hat auch nicht jede Whisky-Brennerei halt auch ein Pagodendach. Was ich noch gut finde an einem Beispiel wie Ben Riach, die habe ich jetzt gemalt kürzlich, die Brennerei, dass dann das Hauptgebäude mit der Pagode drauf ist, aber auch noch eine Reihe von den Lagerhäusern, dass man die auch noch sieht und auch noch ein bisschen die Landschaft mit eingebaut wird, dass man dann auch die Hügel und die Wälder noch sieht. Das alles zusammenzubringen, das ist ja ein bisschen Tüftelei, bis man das dann so eingestellt hat, dass möglichst alles drauf ist, was dann das Gesamtbild einfach schön erscheinen lässt.
Wie lange brauchst du dann für so ein Gemälde?
Oh, das ist unterschiedlich. Das kommt immer auf die Größe an. Also ich kann das nur in Arbeitsstunden, mindestens 100 Stunden brauche ich schon dafür. Und da ich jetzt auch berufstätig bin, immer mal wieder 2-3 Stunden am Tag malen kann, vielleicht mal gar nicht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sind das dann schon Wochen für ein Bild, ja, mehrere Wochen. Also an Benerier habe ich, glaube ich, 3 Monate gemalt jetzt.
Okay, wow, Wahnsinn. Also da muss ich zugeben, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, wie lange man für so ein Bild braucht, weil künstlerisch, ja, das ist jetzt vom Zeichnen her, glaube ich, ist meine Kompetenz, glaube ich, in der 4. Klasse stehen geblieben. Also Wahnsinn, also das ist echt eine lange Zeit. Und welche Materialien verwendest du da?
Meistens Ölfarbe, hin und wieder auch ein bisschen Acryl zum Vormalen, zum Vorgrundieren, aber eigentlich überwiegend Öl, Ölpastelle. Schon so sehr, sehr hochwertige Sachen. Auch das sind schon, ich sage auch, wie beim Whisky ist halt der Single Malt vielleicht die Königsklasse, so ist es für mich auch in der Malerei halt auch die Ölfarbe.
Okay. Und ja. Gibt's jetzt Destillerien, du hast jetzt von Bel Blair angesprochen, bei denen du auch sagst, die sind auch noch besonders schön zu malen? Weil
absolut.
Ich kenne jetzt ein paar Destillerien, wo ich sage, die sind einfach traumhaft schön, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass die jetzt auch gleich gut zu malen sind. Gibt's da so welche, wo du sagst, neben Bel Blair, die sind auch noch besonders schön zu malen?
Ja, also ich kann jetzt zum einen schon mal sagen, welche ich schön finde, aber welche sich nicht malen lassen. Zum Beispiel Blair Essel oder Glen Turret, die habe ich besucht. Die finde ich total schön. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt und das war alles malerisch, aber ich konnte das nie auf die Leinwand bringen. Und umgekehrt, oder auch du sagtest gerade Edra Dauer. Edra Dauer haben wir schon zweimal gemalt. Auch ein Freund von mir hat die auch schon gemalt und ich auch. Und ich persönlich finde die als Motiv gar nicht mal so gut geeignet. Wobei die ein paar schöne Elemente hat mit dem kleinen Bach davor und mit den Rotfarben da drin. Aber was ich immer wieder halt als sehr geeignet empfinde, ist der absolute Klassiker, ist die Brennerei Strassila, als auch die Eiler-Brennereien, Laphroaig, Lagavulin und Artbeck. Die lassen sich natürlich auch super malen.
Ja gut, aber Artback, das ist gut, das sind ja die klassischen Eiler-Destillerien. Gibt's auf Eiler was, wo du sagst, die eignen sich nicht, weil die meisten sind ja am Meer, also nicht Eiler, aber die meisten sind ja am Meer und da hast du von Haus aus schon dieses tolle Strandpanorama schon.
Also auf Eiler kann man eigentlich fast alle malen, außer jetzt vielleicht Kilomen habe ich jetzt noch nicht gemalt. Die ist sehr modern, glaube ich. Ich mag dann eher so auch die alten Motive. Bannerhaven haben wir schon gemalt, aber das war jetzt auch, war auch nicht so besonders schön, fand ich jetzt. Also, und Karl Ila hat natürlich was mit dem großen Schaufenster aus Glas oder mit der großen Glasscheibe, aber es ist auch nicht das Wunschmotiv. Also am geeignetsten auf Eiler ist wirklich Lagavulin, Artbeck, Bruichladdich und Beaumont. Die kann man wirklich wunderbar malen, ja. Und natürlich Laphroaig.
Ja gut, wobei, klar, Bonnehaven hat halt auch diesen, ja, manche nennen es Charme, manche nennen es eher optischen Makel, dass sie halt noch dieses typische Graue haben. Die haben nicht dieses schöne einladende Weiß, wie man es jetzt von anderen Eiler-Destillerien kennt, sondern es ist noch dieses triste Grau. Also ich finde, das hat was.
Absolut,
ja. Aber ja, kann ich mir schon schwer vorstellen, weil man muss, glaube ich, schon viel Whisky-Leidenschaft mitbringen, dass einem das zusagt. Also ich glaube, so ein Tourist, der das erste Mal vorbeifährt, fährt einfach vorbei und denkt sich, dem wird das nicht in Erinnerung bleiben.
Ja, also als Whisky-Fan, ich liebe natürlich auch Bannerhaven. Das ist einer meiner absoluten Lieblingswhiskys, aber also ich muss das schon trennen. Ne? Auf der einen Seite würde ich ganz gerne Brennereien auch malen, wo ich so mit Herzblut dahinter stehe. Aber irgendwann nach mehreren Anläufen habe ich einfach dann aufgegeben und gesagt, okay, ich auf der einen Seite liebe ich diese Whiskys und die Brennerei, auf der anderen Seite sind sie einfach nur zum reinen Malen nicht wirklich gut geeignet. Und das habe ich dann einfach so für mich irgendwo getrennt.
Wie schaut es dann eigentlich so aus mit den großen Touristenmagneten, wie jetzt zum Beispiel Glenfiddich? Weil ich meine, haben die Potenzial, zu einem Kunstwerk zu werden? Weil die investieren ja schon viel Geld in ihr Äußeres und in Touristenzentren.
Glenfiddich hab ich schon gemalt, aber es war auch aus meiner Sicht nicht wirklich geeignet. Viel schöner eignet sich dann von William Grant & Sons die Brennerei Balvenie. Das ist nur mal, da gibt es ein Motiv, wenn man drauf zugeht. Durch diesen Wald muss man ja erst gehen, nachdem man vom Parkplatz kommt. Und dann geht man ja von oben etwas ins Tal in Richtung Brennerei. Und dieses Motiv, das lässt sich halt wirklich wunderbar malen.
Ja gut, wenn du bei Glenfiddich bist, musst du dich einfach fast nur umdrehen, dann bist du schon bei
Balvenie. Ja, genau. Genau. Ja, die eignet sich auch hervorragend zu malen. Das stimmt schon.
Okay. Und deine Gemälde, die verkaufst du und stellst du auch auf Galerien aus. Also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber du hattest mir auch mal erzählt, dass du auch in Singapur ausgestellt hast, oder? Also wie unterscheiden sich da eigentlich so die Märkte? Also gibt es so Unterschiede zwischen den Whisky-Fans, was Whisky-Kunst angeht?
Ja, schon. Also Singapur hat natürlich einen großen Whisky-Markt, auch einen sehr hochpreisigen. Aber dass es diese Whisky-Kunst gibt, das ist den Menschen da unten noch nicht so richtig bewusst. Also ich habe da unten ein Bild verkauft, was natürlich sehr wenig ist. Aber auch das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber die Leute wollen natürlich in erster Linie Whisky kaufen und keine Whisky-Bilder kaufen. Das ist halt wirklich eine Nische, die ich da bediene. Und das fing auch nicht an, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich muss damit irgendwie Geld verdienen. Das steht ganz hinten an. In erster Linie ist das halt eine Leidenschaft, die ich male einfach gerne und liebe das Thema Whisky. Und das zusammen kombiniert hat irgendwann mal den Druck bei mir so ausgelöst, dass ich unbedingt diese Brennereien malen wollte. Und dann, dass es halt besser wurde und ich die teilweise verkaufen kann, das ist eigentlich nur so die Kirsche auf der Sahne. Aber es war nie eine Antriebsfeder, dass ich jetzt, dass ich daraus ein Business machen wollte.
Was mir auch bei vielen deiner Bilder aufgefallen ist, wenn man ganz genau hinguckt, hat man ja, du machst ja häufig dieses Panoramabild, wo auch ein Teil der, hast du ja schon angesprochen, wo ein Teil der Landschaft drauf ist, also wo die Destillerie ein Teil des Bildes ist. Und häufig hast du auch viel Himmel dabei. Und wenn man da genau anschaut, hast du da Wolken. Und so auf den zweiten Blick erkennt man, dass du einen Teil der Wolken so als Engel, also als weiblichen Engel dargestellt hast.
Ja.
Und also ich vermute jetzt mal, du spielst damit auf den Angel's Share an.
Absolut, ja.
Ist das so ein Markenzeichen von dir, dass du so versuchst, diesen Angel's Share, diesen ja, symbolisierten Engel, da in die Wolken einzubringen?
Ja, also ich versuche natürlich als Künstler auch immer ein künstlerisches Element mit einzubauen und auch eine Geschichte mit einzubauen. Nur stumpf eine Brennerei zu malen, das ist dann für mich ein reines Abmalen. Und da muss auch noch irgendwie so ein bisschen Interpretationsspielraum drin sein. Und deswegen habe ich mich entschlossen, vor anderthalb Jahren diese Angels Share Serie zu malen. Das sind 10 Bilder geworden, oder 9, glaube ich, 9 oder 10. Und da habe ich immer den Engel mit eingebaut in den Himmel, der dann, du hast es ja auch schön beschrieben auf deiner Homepage, was es mit dem Angels Share auf sich hat, dass die Engel dann ihren Anteil abbekommen. Und ja, das fand ich am Anfang einen ganz guten Gag, sage ich mal, den Engel da so ein bisschen versteckt einzubauen in den Wolken. Und das hat sich ist irgendwie so gut angenommen worden von meinen Freunden aus der Szene, dass ich gesagt habe, komm, da male ich da mal eine ganze Serie zu. Mal sieht man den Engel deutlicher und mal ist er sehr versteckt im Himmel.
Also ich muss auch sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, wo ich den entdeckt habe, ich weiß nicht mehr, welche Brennerei das war, aber ich habe mir so das Bild angeschaut und habe gedacht, ey, das ist ja echt ein schönes Gemälde. Und dann, ey, warte mal, was ist denn das da oben? Das ist ja keine Wolke. Ah, jetzt, dieser Moment, wo du kapierst, da ist ja was fiktiv ist, aber irgendwo doch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also diese Kombination aus Kunst und Produktionsfakt, das war wirklich schön, dieser Moment, Aha-Moment, wenn man es entdeckt. Gibt es da noch irgendwas, was ich nicht entdeckt habe? Also hast du noch irgendwo im Getreide oder sonst?
Na, ich versuche immer, Tiere versuche ich immer noch einzubauen. Bei dem Bruchladdy-Bild habe ich dann noch 2 Möwen eingebaut. Bei dem Benriach-Bild habe ich dann noch ein bisschen Schafe, baue ich natürlich oft gerne mit ein, auch wenn die vorher nicht auf meinen Fotos waren, die ich dann vorher da selbst vor Ort gemacht habe. Ich versuche immer noch so Tiere mit einzubauen oder mal eine Maus oder sowas. Die findet man nicht auf den ersten Blick, aber das hängt einfach damit zusammen, dass ich das als Künstler einfach schön finde, wenn man auf ein Bild schaut, immer noch nach längerem Hinsehen halt neue Sachen entdeckt. Das finde ich immer ganz, ganz gut, wenn das Bild nicht innerhalb von einer Minute, ich sag mal, ausgesehen hat.
Du hast ja jetzt neben den ganzen Gemälden auch begonnen, eigene Whiskys aus Schottland zu vermarkten. Also nicht nur deine Gemälde, sondern auch einzelne Single Cask. Und in Kürze, soweit ich weiß, erscheint ja auch dein nächster Single Cask. Was ist das für einer, also den du da bekommst?
Ja, der zweite ist jetzt ein Benriach aus dem Sherryfass, 14 Jahre alt, von Malts of Scotland abgefüllt. Auf diesem Weg nochmal danke an den Herrn Thomas Evers, der das möglich macht, weil das fing auch eigentlich nur mit einem Traum an, als Whisky-Enthusiast, so wie du auch einer bist, einfach mal seine eigene Abfüllung zu haben, beziehungsweise so eine Art, wie heißt, soll ich sagen, Special Bottling for Whisky and Art. Das war so der Traum von mir, mit meinem Logo drauf und im besten Fall mit einem Bild drauf. Und das habe ich dann dem Herrn Evers zu verdanken, dass es geklappt hat. Halt, ne? Und das hat so gut funktioniert, dass ich jetzt nochmal die Chance bekommen habe, einen zweiten abzufüllen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Der wird in den nächsten Tagen dann da sein. Und dann würde ich den Leuten anbieten, die da ein Interesse für haben.
Wie viele Flaschen hast du da bekommst du da raus? Weil es ist ja ein Single Cask, das heißt, du hast eine extrem limitierte Anzahl an Flaschen.
Ja, das Fass hat 289 Flaschen ergeben und ich habe 200 Flaschen genommen. Ich habe jetzt ja auch kein Online-Shop oder keinen Whisky-Laden, deswegen ist es auch schon eine Masse an Flaschen, aber der Whisky ist so gut, ich habe ihn natürlich probiert vorher und das Fass ausgesucht, also der ist wirklich so genial, würde ich ihn fast schon bezeichnen, dass ich keine Angst davor habe, dass ich auf dem Flaschen sitzen bleibe. Das wird also kein Ladenhüter, das kann ich schon mal sagen.
Okay, und wird das dann bei dieser Abfüllung genauso wie bei deiner ersten, das war ja damals ein Bruchladdy, dass du auch hier wieder neben dem normalen Label, was er drauf muss, auch wieder auf der Rückseite du die Destillerie, in dem Fall Benriach, gemalt hast und auch das Rückenlabel ist einfach der Aufkleber dein Gemälde?
Ja, genau. Genau so ist das. Das ist auch der Sinn dahinter. Das soll eine spezielle Serie werden. Wie viele das am Ende letztendlich werden, das weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich, wenn ich nochmal die Möglichkeit bekomme, am besten, am schönsten wäre es, jedes Jahr ein oder zwei zu machen. Ich wär bereit dafür, aber das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Im Moment ist es nicht so einfach. Wir hatten ja darüber gesprochen, über den Brexit und über viele andere Dinge. Jetzt ist noch Krieg in der Ukraine und es wird es alles nicht unbedingt einfacher machen, schnell und unkompliziert in meiner Position an Whiskyfässer zu kommen oder beziehungsweise an Abfüllungen zu kommen.
War das eigentlich bei der ersten, also bei der zweiten weiß man es ja noch nicht, aber war das bei der ersten ein Kaufgrund? Weil beim Bruchladdy hattest du es ja auch hinten drauf, da hast du ja die Destillerie gemalt, da war die drauf. Hattest du das Gefühl, das war damals ein Kaufgrund, dass die Leute diesen Single Cask von Whisky and Art, also von dir, haben wollten? Oder war das dann eher ein kleines Geschenk, aber der Kaufgrund war eben dieser Whisky aus einem Sherryfass?
Ich glaube nicht. So gerne ich das jetzt auch sagen würde, Philipp, dass ich mich, wäre natürlich auch schön, wenn ich sagen könnte, das Bild spielt da eine große Rolle, aber ich glaube, in erster Linie war es tatsächlich die Qualität des Fasses von Malls of Scotland. Also erstmal Luddy hat natürlich sehr, sehr viele Fans und dann die Farbe dazu, der war sehr dunkel und auch noch genial im Geschmack. Du hast mir ja selber gesagt, dass er auch in deiner Top-10-Liste, glaube ich, von 2020 aufgetaucht ist oder von 2021.
Von 2021, also, genau.
Ja, genau. Das war wirklich, das liegt einfach, glaube ich, nur an der Qualität, was dann wiederum dazu führt, dass ich einfach froh bin, dass ich den unter mit meinem Logo quasi auf dem Markt anbieten durfte. Und das ist natürlich für mich dann einfach gut, dass wenn man schon mal so einen Whisky rausbringt, dass man dann vielleicht sagt, die Leute dann sagen, der erste war nicht direkt ein Flop. Oder die sagen dann, ja, das hat er nett gemeint, aber nicht gut gemacht. Sondern das ist natürlich für mich super, dass der erste Whisky direkt so gut angenommen wurde. Vielleicht hilft das einfach, wenn man einen zweiten rausbringt, dass die Leute dann sagen, ja, vielleicht hat er ja wieder sehr gute Qualität und das war jetzt nicht einfach nur Zufall, dass er mal sowas Schönes hatte. Also, aber es hat, glaube ich, nichts mit dem Bild zu tun gehabt.
Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, die Qualität konnte der Kunde ja erst erfahren, nachdem er die Flasche gekauft hat. Das heißt, er hat vorher das Label gesehen, er hat vorher auch dein Gemälde gesehen. Das heißt, das waren ja schon die ersten Eindrücke, die er bekommen hat, bevor er überhaupt das erste Glas probieren konnte. Also, du hast ja schon angesprochen, also ich konnte ihn probieren, das war ein wirklich unfassbar guter Whisky, aber auch ich habe natürlich auch zuerst die Flasche gesehen, das Label gesehen und ihn dann erst verkosten können. Das heißt, inwieweit dann wirklich die Qualität des Whiskys letzten Endes das Kaufargument war?
Ich glaube, es spielt nur eine ganz kleine Rolle. Vielleicht ist es so, wenn Leute, also ich glaube auch, dass Malls of Scotland sehr viele Fans hat, weil einfach er, der Herr Evers, auch in der Szene einfach den Namen hat, dass er einfach sehr gute Fässer hat und dass die Whiskys meistens immer richtig gut sind und dass da schon mal der Bonus liegt einfach, dass die Leute sagen, ah, okay, Malls of Scotland, da machen wir schon mal nichts falsch. Und das nächste ist dann noch so eine Sonderserie vielleicht mit dem Bild drauf. Das ist vielleicht ganz toll, aber letztendlich, ich glaube, Bruch Luddy hat einfach unglaublich viele Fans und auch den Bonus halt, insbesondere mit dem Sherry-Fass, die Farbe. Ich glaube, wenn das jetzt ein Bourbon-Fass gewesen wäre und er wäre strohgelb gewesen, hätte ich den höchstwahrscheinlich, wäre der auch verkauft worden, aber ich denke nicht so schnell.
Wenn wir jetzt die Flasche mal umdrehen, also weg von deinem Kunstwerk, was hinten drauf ist, sondern auf die Vorderseite gucken, da müssen ja zwangsläufig bestimmte Informationen draufstehen. Also es ist jetzt unabhängig, ob das ein Single Cask ist oder ob das ein Single Malt oder ein Blended Whisky ist, was auch immer. Also ich weiß es zum Beispiel von unseren Clubabfüllungen, dass sogar die Schriftgrößenverhältnisse für Single Malt Scotch Whisky und so weiter, die sind vorgegeben. Also da ist enorm viel reglementiert, aber trotzdem, wenn ich mir die ganzen Labels über den Markt hinweg ansehe, da ist ja immer noch enorm viel kreativer Spielraum. Also Talisker, Balvenie, also da wird ja mittlerweile richtig kreativ gearbeitet. Wie haben sich so deiner Meinung nach die Whisky-Labels, also die Front-Labels, in den letzten 10 bis 15 Jahren verändert?
Du meinst von den Originalabfüllungen?
Generell, also jetzt ist es unabhängig.
Ja, also ich glaube einfach, dass die großen Konzerne einfach natürlich ein ganz anderes Budget haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass da einfach auch richtige Profis, Grafiker am Werk sind, die da Budget haben und auch die Zeit haben und das Know-how haben, sowas wirklich gut zu entwickeln. Da gibt's also wirklich sehr, sehr schöne Sachen, die auch an dem Markt angepasst werden. Und im Bereich unabhängiger Abfüller, da kommt immer drauf an, wer sich dafür die Zeit nimmt und also ich habe auch schon sehr schlechte Labels gesehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie jemand kritisieren will, aber man merkt schon, dass es den Leuten nicht um das Label geht, sondern eher möglichst schnell diesen Whisky halt abzufüllen und halt die Flaschen auf den Markt zu bringen. Aber da man sieht schon, dass da nicht wirklich viel Zeit verbracht wurde mit dem Labeling.
Aber findest du, dass sie in den letzten Jahren bunter geworden sind? Also weil du hast ja gerade den Punkt Grafiker und Designer angesprochen, dass man jetzt einfach mehr Wert drauf legt, dass das Label ja schon mehr ja so ein Blickfang ist als früher. Weil wenn ich mir so die alten Labels anschaue, die in gewisser Weise auch irgendwo noch so die totalen Charme haben, aber halt mehr als den Destillerienamen und dass es Single Malt Scotch ist plus den Alkoholgehalt. Und vielleicht von Prince Charles oder irgendeiner anderen Teil der königlichen Familie irgendwie honoriert wurde, stand ja häufig gar nichts drauf. Und heute sieht das ja teilweise komplett anders aus. Ich denke jetzt nur mal zum Beispiel an die ganzen Special Releases von Diageo. Das sind ja wahrscheinlich Teams von Grafikern beteiligt.
Ja, ich glaube, das spricht dann sehr häufig die Sammler an. Ich finde, da gibt es sehr, sehr schöne Sachen, aber für mich ist das persönlich kein Kaufkriterium, insbesondere, also du hast ja gerade angesprochen von Diageo, diese Sammler-Serie. Ich glaube, da geht es um die Warriors oder um, ich meine, um die, da war's, das war auf so eine Fernsehserie bezogen, war ich, ne? Auf so eine, gib mir nochmal einen Tipp bitte, Philipp. Ich kaufe auf jeden Fall nicht die Whiskys aufgrund der Labels letztendlich.
Also, mit Warriors, meinst du da Highland Park? Weil die Special Releases hatten ja nichts mit Warriors oder sonst was zu tun. Das ist eher so die Tierwelt.
Ja, das hat aber McKellen hat das auch gemacht, genau, mit den Stein, Amber und Sienna, Ruby, meine ich. Für mich ist das in erster Linie rein ins Marketing und ich finde das auch schön und ansprechend, aber das ist für mich dann letztendlich kein Kriterium, dass ich da zuschlage. Und es soll ja meistens auch dann die Sammler ansprechen.
Aber also findest du diese bunten Labels und diese ja teilweise auch schon Kunstwerke eher eine Ergänzung zum Whisky? Das heißt, ich kaufe mir ein Genussmittel, ein flüssiges Genussmittel und bekomme halt ein schönes Label, was auch eine Freude fürs Auge ist dazu. Oder ist es eher Ablenkung, weil das in den letzten Jahren nicht ausschließlich tolle Whiskys erschienen, ist ja kein Geheimnis.
Das ist interessant, was du fragst. Also damit habe ich mich eigentlich noch nicht wirklich tief auseinandergesetzt, aber jetzt, um das mal spontan zu beantworten, glaube ich schon, dass es im Bereich des Möglichen ist, dass Leute dann auch vielleicht von dem jungen Alter oder von der Qualität vielleicht sogar mit einem anständigen Label ablenken könnten. Aber das ist, das kann ich natürlich nicht wirklich sagen, ob es so ist oder nicht. Aber manchmal hat man vielleicht den leisen Anfangsverdacht.
Aber es gibt ja auch einige Labels, also vor allem, wenn ich jetzt so an manche unabhängige Abfüller denke, die in den letzten Jahren auch wirklich auch für Empörungen der Szene gesorgt haben. Also manche, weil sie zum Beispiel historisch ungünstige Flaggen auf das Label aufgedruckt haben oder ja, manche, muss man auch so sagen, weil sie einfach die Grenze zwischen Ästhetik und Sexismus nicht erkannt haben. Also spielt der Inhalt da mittlerweile da eigentlich immer mehr die zweite Geige und man muss eher schauen, dass man im Regal und in Social Media auffällt, also überall da, wo die Leute nicht den Whisky probieren können?
Ich glaube, das spielt dann eine Rolle bei vielleicht Leuten oder Firmen oder unabhängigen Abfüllern, die vielleicht ihren Whisky nicht als Selbstläufer verkaufen können, dass es dann vielleicht über diesen Weg versucht wird, eine größere Menge anzusprechen, vielleicht durch so anstößige Dinge, die du gerade beschrieben hast, dass man vielleicht da sich erhofft, dass man vielleicht durch den Namen der Brennerei oder durch das Produkt vielleicht den nicht so gut verkaufen könnte und dann etwas nachhilft damit. Und da gebe ich dir recht, wenn das natürlich nicht wohl überlegt ist, dann kann man natürlich da auch mehr Schaden mit anrichten, als eigentlich was Gutes. Und dann, ich glaube, dass man sich da auch mit keinen Gefallen tut, wenn man da damit halt langfristigen Schaden, wenn man Schaden nimmt, wenn man es dann übertreibt, sag ich mal, oder vielleicht eine Grenze überschreitet, eine rote Linie an Sachen Sexismus.
Aber was auch so ein Trend ist, der mir aufgefallen ist, dass immer mehr Labels, also seit ein paar Jahren ist es so, dass immer mehr Labels die offiziellen Tasting Notes beinhalten. Also da schreiben die dann Destillerien drauf, also dann auch auf Englisch Nuancen von Orange, Honig, Vanille, also alles Mögliche, was halt gerade ins Portfolio oder was dieser Whisky halt haben soll. Das heißt, der Kunde soll ja schon, bevor er die Flasche geöffnet hat, wissen, was ihn erwartet. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist gezielte Manipulation, da bestimmte Aromen suggeriert werden. Wie siehst du das? Also sind Tasting Notes auf dem Label hilfreich?
Ich glaube, ein roter Faden ist da bestimmt gegeben, aber meistens läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen, wenn man diese Tasting Notes liest. Also schlechte Tasting Notes oder durchschnittlich hat man ja nicht gelesen. Meistens werden diese Whiskys ja glorifiziert, dann, dass es dann wirklich, wirklich außergewöhnlich ist. Hilfreich, ich kann das schlecht beurteilen. Also, wenn er natürlich steht, soll ich sagen, Vanille oder Karamell, dann ist das schon hilfreich vielleicht, aber das bieten ja auch letztendlich die meisten halt. Ne? Und wenn da so exotische Sachen draufstehen, wie reife Mangos, dann heißt das auch noch lange nicht, dass ich die auch wieder finde. Ne, halt im Bouquet. Ich habe nicht immer alle Sachen gefunden Und manchmal habe ich Dinge gehabt, die standen halt nicht auf der Flasche.
Ja, das ist natürlich definitiv ein Punkt. Also auch wenn sie draufstehen, auch wenn sie vielleicht wissenschaftlich nachweisbar sind, ist halt immer noch die Frage, erkennt es der Kunde auch? Und oder wie wurden diese Aromen entdeckt? Unter Laborbedingungen bei 20 Volumenprozent oder bei der normalen Trinkstärke, wie die Flasche dann abgefüllt wurde? Also ich bin so wirklich zwiegespalten, was die offiziellen Tasting Notes auf Labels angeht, weil ich auch weiß, dass manche halt einfach draufgedruckt werden, weil das halt einfach gerade ins Portfolio passt oder weil diese Abfüllung so schmecken muss, damit sie ins Portfolio passt. Und dann wird es halt schon schwierig. Ist das jetzt noch fair dem Kunden gegenüber oder wäre es nicht besser gewesen, die Tasting Notes komplett wegzulassen? Also ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, natürlich ein roter Faden. Es hilft dem Kunden vielleicht. Auf der anderen Seite suggeriert es vielleicht auch Sachen, die gar nicht da sind.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich weiß auch nicht, wer diese Tasting Notes schreibt für große Konzerne. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Wer ist da wirklich für verantwortlich und wer hat sich die Zeit genommen und tatsächlich die Aromen da, aufzuschreiben und sich da wirklich viel Zeit zu nehmen. Ich kenne zum Beispiel aus dem privaten Bereich Leute, die für unabhängige Abfüller Tasting Notes schreiben. Da weiß ich bei einer Person zum Beispiel zu 100%, der macht das so gewissenhaft und so professionell, dass er sich also stundenlang mit einem Glas beschäftigt und dann das auch an mehreren Tagen wiederholt, an Tagen, wo er was anderes gegessen hat, wo er sich vielleicht nicht so gut fühlt, morgens, einmal macht das abends, einmal am Nachmittag. Das ist vielleicht, ja, wie sagt man so schön, nerdig, aber demjenigen zum Beispiel vertraue ich total in der Szene. Wenn der mir halt Notes schickt, dann weiß ich, das macht er nicht einfach nur, weil er sich gerne reden oder schreiben hört, sondern weil er sich da wirklich mit auseinandergesetzt hat.
Und das klingt auch so, dass ob du in der ganzen subjektiven Thematik die größtmögliche Objektivität reinbringst.
Ja, genau. Und dieserjenige schert sich auch da nicht drum, dass er auch mal einen Whisky dann auch vielleicht mal zerreißen muss halt, ne? Oder den nicht so hoch leben lässt, ne? Und das finde ich halt immer schwer, wenn jemand für eine Brennerei schreibt, der da auch noch Lohnempfänger ist, dann wird er sich ja davor hüten, den Whisky vielleicht nicht so gut dastehen zu lassen, um es mal so auszudrücken.
Ja, sonst wird er bald kein Lohnempfänger mehr sein.
Wahrscheinlich.
Aber du gibst ja selber seit vielen Jahren in Deutschland und im Ausland Whisky-Tasting. Also hast du das Gefühl, der Whisky-Trinker möchte angeleitet werden? Also dass du ihm also Aromenhinweise gibst und er versucht, sie dann zu finden? Oder hast du eher den Eindruck, dass die meisten eher so ohne Einfluss von außen auf Aromensuche gehen möchten?
Oh, das kommt auch drauf an. Bei meinen Tastings, ich mache jetzt schon seit der ganzen Covid-Pandemie, habe ich jetzt keine Tastings mehr gemacht. Ich fange jetzt erst wieder an, aber aus meinen alten Erfahrungen kann ich sagen, dass insbesondere Einsteiger das total schätzen und auch wollen, dass man denen hilft, sich an den Aromen und denen auch das mit dem Bouquet zu erklären und denen auch zu helfen, dass man da Apfel, Birne und diese ganzen Sachen finden kann. Das finden die total spannend. Aber bei Raritäten-Tastings, wo wirklich schon erfahrene Leute sitzen, Profis sitzen, die auch sich vielleicht schon lange mit Whisky auskennen, einfach nur einen schönen Abend haben wollen, die gehen lieber selber auf Aromensuche. Dem muss man eigentlich nicht mehr so sehr helfen. Das ist eher ein Diskutieren.
Wir hatten jetzt in der Episode schon einige Destillerien angesprochen und verschiedene Aromen. Also wir hatten ja Bel Blair, wir hatten Bel Vanny, alle möglichen Destillerien. Zahlreiche Destillerien haben wir jetzt durchgesprochen. Wenn du jetzt mal drei Tipps geben müsstest, wie man guten Whisky findet, also drei Tipps, wonach du Whisky auswählst, wie gehst du da vor?
Also ich kaufe mittlerweile kaum noch Originalabfüllung, weil ich ehrlich gesagt gerne Einzelfässer kaufe. Da schaue ich eher bei unabhängigen Abfüllern und da habe ich auch meine Lieblingsabfüller. Als Beispiel jetzt natürlich Malt of Scotland ist jetzt für mich mein persönlicher Lieblingsabfüller, aber auch, weil ich natürlich jetzt nicht weit weg wohne und sehr gerne dorthin fahre und das über Jahre schon. Dann achte ich auf nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, Einzelfass gerne. Und dann habe ich auch natürlich ein paar Lieblingsbrennereien, aber auch natürlich ein paar Lieblingsfässer halt, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Ben Riach, den ich eigentlich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dann aber den noch aus dem Sherry-Fass und dann noch in Fassstärke und nicht kühl gefiltert. Und dann spricht mich das sowas schon an. Und dann zahle ich auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür für eine Flasche, ja, weil ich einfach mehr davon habe.
Lieber David, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die tollen Einblicke und wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen Abfüllung.
Ja, vielen Dank, Philipp.
Wie wäre es, wenn du regelmäßig über die spannendsten neuen Whiskys informiert wirst? Dann hol dir einfach unser kostenfreies Weekly Whisky Update. So erhältst du neben der Podcast-Folge regelmäßig Infos über Whiskys, die neu auf dem Markt sind. Trag dich einfach ins Weekly Whisky Update kostenfrei ein unter www.alphaspirits.com/podcast. Viele Grüße und bis nächste Woche.